SRF 1.
SRF 1. Donnerstagabend nach der 9 mit der Mundart-Sendung «Schnabelweit» am Mikrofon Joël Behler. Und wieso bei der Mundart nicht einmal über die Grenzen rausschauen? Über einen Garten haben, glüsseln, nicht fressen, nur glüsseln. Wir machen das mit der neuen CD «Grand Tour» vom Berner Duo Fitzgerald und Rimini. Dahinter stecken die Spoken-Word-Künstlerin Darian Vograferried und der Klangkünstler Robert Eberhardt. Die «Grand Tour» ist wörtlich zu nehmen. Eine grosse Tour, sie führt nämlich kreuz und quer durch Europa, von Island bis auf Istanbul und von Warschau bis auf London. Und dort mit drin wird Halt gemacht, nämlich im Zentrum von der EU, in Brüssel.
Ich sitze in einem Japaner, dans la rue américaine de Brüssel. Shared food concept between the expats, quand une Espagnole me raconte en anglais que quelques jeunes Espagnols émigrés meurent de froid dans les rues norvégiennes. Und er sagt ihnen auf Französisch, fast wie die ausgestellten Afrikaner zu Brüssel an der Weltausstellung im 58.
Et voilà, Berndeutsch, Hochdeutsch, Englisch, Französisch, ein richtiges Sprachenbad halt. Aber nicht nur mit Sprache und in die Geschichte von Europa sind sie eingetaucht, sondern auch in die Geräusche von all den Orten, wo die beiden Künstler besucht haben. Fitzgerald und Rimini, da auf SRF 1, gerade nach Chica Torpedo, das ist eine Berner Gruppe, um Schmidi Schmidhauser.
Oh Leila, warum tanzest du nicht cha-cha-cha? Cha-cha-cha, nicht mich. Oh Leila, warum tanzest du nicht cha-cha-cha?
Laila Chica Torpedo da auf SRF 1. Fitzgerald and Rimini. Das ist der Name von einem Berner Künstlerduo. Es sind das die Autorin Ariane Vograferied und der Musiker Robert Eberhardt. Seit 10 Jahren arbeiten die beiden zusammen und jetzt ist ihr zweites Werk Grand Tour oder die grosse Tour rausgekommen. Die Stücke auf dieser CD sind ziemlich experimentell, das wegen dem Text und auch wegen der Musik. Ganz klar, es ist keine Hintergrundmusik, man muss heransitzen und zuhören und das lohnt sich, meint unser Literatur- und Mundartexperte, der Markus Gasser. Mit jedem Stück auf dieser CD landet ihr beim Hören an einem anderen Ort in Europa. Dazu haben die beiden Künstler aus jedem Ort nicht nur die Musik, dafür auch spezielle Geschichten reingebracht. Grand Tour ist also eine besondere Europareise. Der Markus Gasser stellt sie jetzt vor und hat zuerst gerade mal wissen, wer Fitzgerald und Rimini denn überhaupt sind. Ja, wie das sie tönen.
Robert Eberhardt, das ist der Rimini, ist im Duo zuständig für Musik, Komposition und Klangkulisse.
Ich war Bassist ursprünglich und habe in verschiedenen Bands gespielt. Immer. Das habe ich eigentlich schon seit 14 gemacht. Ich habe aber Geschichte studiert und Medienwissenschaft. Aber schlussendlich war die Musik gleich einfach so wichtig, dass ich irgendwie dort bin, immer mehr dazugekommen und dort bin gestrandet nachher. Oder also wirklich auch meine Berufung gefunden habe, ein Stück weit. Unterdessen bin ich nicht mehr unbedingt nur am Bass spielen, sondern bin immer mehr in die Komposition reingekommen, ins Stück schreiben und eben jetzt hüfteln mit diesen Geräuschen, mit diesen Sounds. Und das ist das, was ich jetzt eigentlich fast am liebsten mache, hier eben bei Fitzgerald Rimini oder natürlich auch mit anderen Projekten.
Wer Platz hat, steht an Reling. Einer ist ein Brötchen drin, ein Fisch. Ein Christ stiert aufs Wasser und ein Derwisch in die Giste. Eine Drag Queen betet Liesli und ein Schuhmacher raucht ein Kraut.
Ariane Vograferied, das ist Fitzgerald, im Duo zuständig für alle Texte und für das gesprochene Wort.
Ich bin in erster Linie Autorin. Ich bin Mitglied von «Ben ist überall», das ist eine andere Autorengruppe. Und eben von diesem Duo Fitzgerald und Rimini. Ja, ich bin ursprünglich Theaterwissenschaftlerin. Ich habe das studiert und dann auf diesem Fach promoviert und arbeite manchmal noch ein bisschen in der Wissenschaft. Früher habe ich auch noch ein bisschen journalistisch gearbeitet und jetzt eigentlich schreibe ich hauptsächlich für die Bühne. Ja, literarisch arbeite ich.
Und jetzt lädt die Fähre A an G. Es schmeckt nach Diesel und nach Tee. Sie sticken aus, sie sticken nie. Europa, Asien, Europa.
Wie ist es denn zu dem Pseudonym Fitzgerald gekommen, Ariane Vograferied?
Ich habe das einfach einen tollen Namen gefunden. Erstens mal wegen dem Schriftsteller Scott Fitzgerald, aber auch natürlich wegen der Ella Fitzgerald. Mein zweiter Name ist Elsa, von dem her hat sich das nachher irgendwie so anerboten, dass ich mich so anfangen konnte. Und ja, natürlich auch noch Fitzgeraldo.
Also der Film Fitzgeraldo von Werner Herzog mit dem Klaus Kinski, das ist der, wo sie in Südamerika ein ganzes Schiff über einen Berg überbuxieren. Dann der amerikanische Schriftsteller Francis Scott Fitzgerald und natürlich die Sängerin Ella Fitzgerald. Und der schöne Klang vom Namen. All das hat zu diesem Künstlernamen geführt. Und wie ist es zum Pseudonym Rimini gekommen, Robert Eberhardt?
Meine Mutter war mal zu Rimini in den Ferien als Kind. Und dort war sie ihr erster Jugendfreund. Sie ist eben aus dem Rimini gekommen, der Robert geheissen, wie Nico heisst. Und darum sind wir dann auf das Rimini gekommen. Rimini hat mir ein ganz klares Bild davon, wie das ist. Und wir sind das dann im November besuchen und haben dort wirklich einen ganz anderen Eindruck gesucht und auch mitgenommen.
Vom Meer her zieht es. Eine heli transportierte Madonna, frisch restauriert. Der Himmel ist grau-blau und drinnen hängt die Jungfrau an einem Seil aus Stahl. Das Bild ist ziemlich surreal und jetzt fängt es auch noch an zu schneien. Du nimmst die Koffer an die Leine auf der Suche nach einem Hotel in der zweiten Reihe. Du kommst an einer 70er-Jahr-Bar vorbei. Am Zapfen steht eine verwelkte Prinzessin. Die schenkt sich gerade eine Spumante ein. Schaut dabei gelangweilt und herrschelig rein, so als wäre ihr ein Perien-Disco-König gewesen. Und jetzt bettest du sie ein bisschen durch die Scheibe an. Und wo sich eure Blicke im beschlagenen Kreuzen da, verschiebt sich etwas in dir drin.
Es ist aus der Perspektive von einem Mann, wo man nicht recht weiss, was ist jetzt das für einen? Er ist irgendwie ein Gangster, ein Gestrandeter, dort in diesem Rimini, in dieser Nachsaison. Und er taucht ein in die Atmosphäre. Das ist verrückt dort, oder? Das sind im November 70'000 leere Nester, die man dort einfach vorfindet. Und da ist häufig nur ein Stock offen. Und dort mietet er ein Zimmer und weiss nicht recht, wie es mit dem Leben soll weitergehen soll. Man weiss nicht so recht, will er sich umbringen oder will er wirklich jetzt den grossen Coup landen. Er verliebt sich dann noch in eine Frau, dort, die in einer Bar arbeitet. Also da kommt ganz manches zusammen. Das ist eigentlich so eine Art Trip. Und es nimmt auch Bezug auf Fellini. Also sowohl am Anfang des Textes wie am Schluss. Rimini ist ja auch die Geburtsstadt von Fellini.
11 Stück hat es auf dieser CD Grand Tour. Und jedes Stück ist einem Ort irgendwann in Europa gewidmet. Rimini, Brüssel, Monaco, Istanbul, Teufelsberg, das ist Berlin, Bermondsey, das ist London, Saint-Jacques-de-Compostelle, Eyjafjallajökull, Langanes, das ist beides Island, Warschau, Grauholz. So ist auch die Reihenfolge auf der CD. Und der Titel vom Ganzen, Grand Tour oder Grand Tour, hat eine historische Bedeutung.
Es war die Bildungsreise, die dann die adligen Söhne gemacht haben, also im 17. und 18. Jahrhundert nach Europa. Also zuerst vor allem nach Italien und nachher auch noch an andere Orte auf dem Kontinent.
Und so wie die adligen Söhne im 17. und 18. Jahrhundert waren auch sie selber, Fitzgerald und Rimini, an jedem von diesen Orten persönlich gewesen, haben Eindrücke gesammelt, Geschichten gesammelt, die Stimmung aufgenommen, die Töne aufgenommen. Wie ist es denn zu der Auswahl von diesen 11 Orten von Rimini bis Grauholz gekommen?
Was uns wichtig war, ist, einen ganz nördlichen und einen ganz südlichen Punkt zu haben. Eigentlich, also wo hört Europa auf, geografisch. Deswegen Istanbul und der äußerste Zipfel Langanes in Island. Die anderen Orte waren zum Teil Orte, die wir schon waren, wo der Robert schon Töne hatte und ich schon Eindrücke. Und an anderen Orten sind wir wirklich zusammen hergegangen.
Ja, es ist sicher darum gegangen, die Grenze einerseits auszuloten, also ganz geografisch, aber natürlich auch gesellschaftlich, auch einfach die Grenzen, die Grenzbereiche von dem Europa halt eben auszuloten. Aber dann auch so Orte, wo sehr viele Sachen zusammenkommen, wie Monaco, wo so irgendwie sehr, sehr künstlich sind, sehr artifiziell. Oder Warschau ist auch eine gewisse Ostgrenze, wo aber auch sehr viel im Umbruch ist, wo sehr viel Geschichte vorhanden ist, wo sehr viel passiert ist. Und das hat uns interessiert, solche Brennpunkte, solche Grenzbereiche.
Ich glaube, dass auch in den Zentren kommt so etwas Entrücktes ein bisschen jetzt in den Stück vor. Also im Sinne von auch abgelegen, obwohl es Zentren sind. Vielleicht auf die Figuren bezogen, vielleicht auf die Atmosphäre. Also in Bermondsey zum Beispiel geht es um eine Figur, die heisst Millie und die ist Hooligan. Und die lebt auch so ein bisschen am Rand der Gesellschaft. Also ich glaube, entrückt oder abgelegen auch im Sinne von nicht nur geografisch, sondern vielleicht auch gesellschaftlich.
Her name is Millie. Millie aus Bermondsey. Bermondsey, that used to be London's center of 19th century Tierhautindustrie. Und so passt es auch irgendwie, dass Bermondsey still one of these places is, where you learn, wie man Haut über die Ohren zieht und wo fuck jedem Satz den Rhythmus gibt.
Was mir bei diesem Lied Bermondsey auffällt, es kehrt ein ganz bekanntes Sprachphänomen einfach um. Wir sind ja gewöhnt, in der deutschen Sprache immer mehr Anglizismen zu haben, Wörter aus dem Englischen. Im Lied Bermondsey singt Ariane Vograferried Englisch, aber sie mischt ganz viel Deutsch rein.
Her name is Millie, Millie aus Bermondsey. And where she goes, it smells of anger, of cheap perfume and cheeseburger. No one likes her, but she doesn't care. She never cries,
Cause Millie weiß, welcher Wind im Süden weht. Oh, she knows, wie verlieren geht.
Überhaupt sind die 11 Stück ein Sprachenfeuerwerk. Viel ist Berndeutsch, aber auch Hochdeutsch wird erzählt, Französisch und Englisch und eben grundsätzlich mehrere Sprachen gemischt in einem Stück. Das entspricht unserer heutigen Realität, wo ja fast immer und fast überall eine mehrsprachige, eine vielsprachige Realität ist. Am deutlichsten wird das im Song «Brüssel», wo der Beobachter oder die Beobachterin im Sprachbad der Eurokraten zulässt. Und zwar in einem japanischen Restaurant, und zwar in der Rue Américaine.
Ich sitze in einem Japaner, dans la Rue Américaine, Brüssel. Shared food concept between the expats. Quand une Espagnole me raconte en anglais que quelques jeunes Espagnols émigrés meurent de froid dans les rues norvégiennes. Und er sagt dann auf Französisch, fast wie die ausgestellten Afrikaner zu Brüssel zur Weltausstellung im 58.
Hier bei diesem Stück Brüssel habe ich ganz stark den Eindruck, dass es eine Schweizer Perspektive auf das Europa ist. Ein Blick aus dem Herz von Europa, der Schweiz eben, wo aber doch ein Blick von außen ist auf Europa, auf die europäische Gemeinschaft. Stimmt der Eindruck, Robert Eberhardt?
Es ist sicher, also wir sind ja Schweizer, wir leben hier, wir sind in das Europa rausgegangen, wir sind das anschauen. In dem Sinn bringt man natürlich die eigene Perspektive immer mit, aber es ist eine europäische Reise und Europa jetzt im Sinn, geografischen Sinn. Und es ist ganz klar, wir sind ja Europäer, schlussendlich.
Und ich spreche bei der Romas, die Bains de Langue, parce que j'adore ça. Obwohl ich sie gar nicht auch verstehe, die Sprache. Ohne die Sprache, Peter, in die Lesurokat.
Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das eine rein schweizerische Perspektive ist. Ich glaube, im Moment ist Europa eine Vision, Europa ist am Entstehen. Ich denke, es gibt sehr viele Europäer im Moment, die sich mit dieser Frage beschäftigen. Ich glaube, es ist einfach auch ein grosses Thema und niemand weiß so recht, wo es hergeht. Und da ist viel Hoffnung im Spiel und gleichzeitig ist natürlich auch eine Furcht da, von ganz vielen Leuten, aber jetzt nicht nur von den Schweizern. Und ich glaube, dieser Text bewegt sich ein bisschen in dem Spannungsbogen. Gehört man jetzt dazu? Wer ist man genau?
So I just wanna be part of this round. Und was sprach bei der Naomas? Des bains de langue. Parce que j'adore ça. Obwohl ich sie gar nicht auch verstehe, die Sprache. Und nicht die Sprache, Peter. Nie les Ochokat.
Auf dem Cover der CD sieht man das Duo Fitzgerald und Rimini vor dem Rhonegletscher stehen. Sie haben Kleider an aus dem 18. und 19. Jahrhundert und sie schauen durch Vermessungsgeräte, die auch aus dieser vergangenen Zeit kommen. Eine Balgenkamera und ein Theodolit. Das bedeutet aber nicht, dass wir Schweizer ewig Gestrige sind, die aus den sicheren Alpen auf das Europa herabschauen. Die Geräte die bedeuten etwas anderes.
Die Geräte, das sind aber Vermessungsgeräte, das ist eine Kamera und das tut verdeutlichen, wie wir gearbeitet haben auf dieser Tour. Wir sind nicht nur das einfach abreisen, sondern wir haben dort Sachen gesammelt. Das war ein Stück weit eine Forschungsreise. Ich habe Sachen aufgenommen, wir haben Fotos gemacht, wir haben Eindrücke gesammelt. Das war ein Stück so eine wissenschaftliche Forschungsreise.
Wir können auch sagen, es ist eine musikalische und eine literarische Bohrung, also, wo man versucht, wirklich zu dem Geist vom Ort vorzudringen. Etwas über den Ort herauszufinden und über die Menschen, die dort leben.
C'est Pâques à Saint-Jacques de Compostelle.
Wir versuchen uns auch sehr furchtlos, eine Abgründung zu stellen. Und gleichzeitig, glaube ich, ist sowohl musikalisch wie auch literarisch da eine grosse Zuneigung spürbar für sowohl die Figuren wie auch die Orte, die wir haben vorgefunden.
C'est Pâques à Saint-Jacques de Compostelle.
Es ist auch sehr, sehr verschieden, was wir gesehen haben. Vom sehr traditionellen in Santiago de Compostela, von diesen Osterprozessionen, wo man sieht, wie dort die Tradition sehr verhaftet ist, irgendwie noch zu eben Orten, wo es völlig im Umbruch ist. Ja, wir haben sehr eine breite Bandbreite gesehen.
Ein wichtiger Aspekt in diesen Stücken sind die sogenannten Field Recordings, die Robert Eberhardt an jedem Ort gemacht hat, Feldaufnahmen. Geräusche wie der Helikopter, das Rimini, das wir schon gehört haben, oder das Bächli auf Langanes in Island.
Aufgekratzte Sonnenstrahlen liegen im Moos. Es ist nicht mehr viel los auf Langanes. Das ist der Aussenposten von Europa. Island ist ein Jota am Polarkreis. Die Amis sind schon lange geschoben und die Fischzucht hat sich nach Westen verschoben.
Die amerikanischen Militärstützpunkte und der Niedergang von der Fischerei, mit ein paar wenigen Wörtern ist die Stimmung von der Halbinsel Langanese eingefangen. Aber wie wichtig sind eigentlich für einen Musiker und Klangexperimentator Robert Eberhard die Feldaufnahmen? Jedes Geräusch, jede Ambiance auf der CD kommt ja vom Ort selber. Warum könnte man nicht einfach gut gesampelte Geräusche aus einer Bibliothek nehmen?
Man kann solche Geräusche sehr auf verschiedene Arten hören. Und ich höre die halt sehr musikalisch. Wenn ich so etwas höre, dann höre ich meistens schon eine gewisse Musik drin. Und es ist eigentlich schon eine Ursprungsidee auf ein Stück drin. Sehr oft habe ich die Geräusche genommen, als Basis so genommen für ein Stück. Und in dem Sinne ist so in dem ersten Rauschen von diesem Bächli ist eigentlich schon die Idee für jetzt das Stück Langanese drin, das wir dann gebraucht haben.
Tausendmal hat der Hafen gepeppt. 100 Mal haben die Mauern gehabt. 70 Mal hat es neu mal Lava gespäut. Und 11 Mal hat es Asche geschneit.
Eine Dimension, die fast jedes von diesen Stücken hat, ist die Geschichte, die Vergangenheit, die die zwei Forschungsreisenden Fitzgerald und Rimini an jedem Ort zu Europa gefunden haben. Die Vergangenheit ist allgegenwärtig und gleichzeitig ist so viel in Bewegung in unserer Zeit und das führt zu der Frage, was kommt euch als nächstes? Nimmt unsere Zeit echt das Ende?
Was von einst geblieben war, lag unter uns begraben. Als wir auf Trampelpfaden den Teufelsberg bestiegen, um einen Blick zu werfen auf die Stadt, eine Art After-After-Party.
In Berlin, Teufelsberg, kommen Leute vor, die gehen auf den Teufelsberg, das ist ja der Trümmerberg von Berlin und jetzt ein beliebtes Ausflugsziel. Und die sind dort oben und die sind müde, vor allem müde. Es wird viel gebaut in dieser Stadt, die schauen runter auf die Stadt und wünschen sich eine Zeit, wo sie ihr Herz können, ja, die Zeit verlieren. Also auch dort ist vielleicht so wieder das Nicht-Zurechtfinden in der Zeit oder vielleicht auch die Zeit beobachten und nicht recht wissen, was bringt uns die Zeit noch.
Und dann fragte Marie, wann zerstören wir? Die kaputte Sophie wollte Heizpilze sammeln. Die Ruinen von morgen stehen hier, sagte Kasimir.
Die Ruinen von morgen stehen hier. Wie muss man das verstehen? Ist das Kulturpessimismus? Alles geht bachab?
Man kann es so verstehen, man könnte aber jetzt vielleicht auch überlegen, dass sie sich selber als Ruine schon bezeichnen, weil sie vielleicht schon die Abwärtszeit überschritten haben oder vielleicht auch müde sind. Oder sie kommen ja so ein bisschen, sie sind so im Zustand von dieser After-After-Party, also sie kommen vom Fest und sie sind erschöpft und schauen auf die Stadt. Ich glaube, es geht auch darum, zu sehen, dass alles permanent im Wandel ist, also dass die Gebäude, die jetzt da sind, irgendeinmal auch wieder Trümmer werden sie, aus welchem Grund auch immer. Also vielleicht einfach, weil sich das Material abnützt oder weil sie zerstört werden.
Das letzte Stück auf der CD heisst «Grauholz». Grauholz, das ist auch Geschichte. Das symbolisiert die Ruinen vom Ancien Regime in der Schweiz. Im Grauholz haben 1798 die Franzosen unter Napoleon gegen die Berner gewonnen. Heute führt dort die Autobahn durch. Im Grauholz vor dem Wankdorf stoppt man nicht selten im Stau und unter dem Boden, wo die Toten von damals liegen, fährt die Eisenbahn durch einen Tunnel. Gehöre ich hier in diesem Stück mit all diesen Bildern eine Abwehr gegen ein Europa, das einem nichts, das nur Krieg und Elend bringt? Ariane von Grafferie.
Ich glaube, das spricht mehr die Verschontheit an. Also, dass der letzte Krieg so lange zurückliegt, wo man vielleicht in dem Auto fährt, wenn man heimkommt und hört, Meldungen hört im Radio von anderen Ländern, was das durchlebt. Und dass man so eine Art Dankbarkeit verspürt, verschont sein und gleichzeitig aber auch weiss, ja, das verschont sein hat auch immer mit Schuld zu tun.
Wir stehen im Stau und kommen heim von unserer Grundtour. Schon der Gotthard hat uns geschlucht. Schritt für Schritt bissst du vordran auf Granit und kämpfst dich durch eine mentale Wand zurück in dein verschuldet, verschonte Land. Ganz vergeben, kommst du hier nicht heim.
Das Grauholz steht für eine Schweiz, die seit über 200 Jahren keinen Krieg mehr hatte und für die Frage, warum das so ist und ob das echt ewig so bleibt. Aber für das Berner Duo Fitzgerald und Rimini steht Grauholz auch noch für etwas anderes, nämlich für das Heimkommen nach ihrer Grand Tour durch Europa. Was ist denn bei Ihnen stärker, das Heimweh oder das Fernweh?
Ja, wir sind immer lange Zeit, aber gleichzeitig durch, man muss es einmal rausziehen und muss man die Sachen anschauen und auch nicht irgendwie isoliert in diesem Paradies bleiben, oder?
Und warten, dass irgendjemand eine Nachricht ins Ausland muss schicken. Und vielleicht schaut dort auf dem Feld auch noch gerade die Junioren von Schönbühl gegen Dürrenast. Und Rekruten spazieren vis-à-vis über das Kasernenareal und probieren ihre Diensthunde für irgendeinen Ernstfall zu trainieren. Die Ruhe hier ist nicht gespielt.
Und jetzt, nach diesen vielen Reisen kreuz und quer durch Europa an die vielen Orte, welchen ist zum Lieblingsort geworden?
Ja, also Island hat mir wahnsinnig gut gefallen. Das ist wunderschöner Ort mit dieser Natur und dieser Stille und dieser Urwüchsigkeit.
Ich habe gerne eigentlich die grossen Städte. Wenn es lang still ist, dann muss ich irgendwann wieder dorthin, wo etwas läuft. Aber ja, ich habe schon, eigentlich wäre ich überall gerne länger geblieben.
Der Rimini fragt, willst du weiter als bis Bern? Ich sage, für einen Moment sind wir genug geritten. Komm, wir gehen heim auf unsere Seite.
Kreuz und quer durch Europa und am Schluss wird man dann entschleunigt im Stau, kurz vor Bern im Grauholz. Das ist Grand Tour vom Duo Fitzgerald und Rimini. Grand Tour, die grosse Tour, so heisst die CD. Erschienen ist die CD beim Verlag Der gesunde Menschenversand. Wenn ihr mit Fitzgerald und Rimini auf Europa-Tournee gehen wollt, übermorgen Samstag am Comics-Festival von Metto zu Luzern am 8. am Abend, da treten sie als nächstes auf. Ja, und mehr zu Ihnen findet ihr auch unter srfs.ch, Stichwort Schnabelweit. Und mehr zum Wort Böhl oder Leböhl gibt es in ein paar Minuten auf SRFS. Der Markus Gasser erklärt, von wo das Wort kommt, was es bedeutet. Nach Baden Tochsner.
Ich habe letzte Nacht ein hurengrusiges Lied gemacht. Irgendwann ist zwischen zwei und drei ist es plötzlich da gewesen und man hat ihm angesehen, dass es hier wird bleiben und wird bleiben, was es ist. Ein grusiges Lied mit einem scharfen Scheitel, mit einem Grinsen breit und Eitel. Und ich habe gesagt, du hast mir wirklich gerade noch gefällt. Ich hab's zwar probiert zu verjagen, aber wo seit Anfang an Tagen hab ich's aufgegeben. Und jeder liegt's mir auf dem Magen, liegt vor mir hier auf dem Tisch, macht sich wichtig und viel grösser als es ist. Letzte Nacht ein hurengrusiges Lied gemacht. Entschuldigung, es tut mir leid, ich habe nichts anderes Stand gebracht als ein weites grusiges Lied für das Radio. Dass es mein ganz persönlicher Tiefpunkt ist, ja, das weiss ich auch. Ja, manchmal geht's einem halt so, und ein grusiges Lied ist immer noch besser als gar keins im Radio. Wo viel besser als eins, auch weder Vogel noch Fisch. Nicht einmal richtig grusig ist. Ja, manchmal geht's einem halt so. Und ein grusiges Lied ist immer noch besser als gar keins im Radio. Wo viel besser als eins, auch weder Vogel noch Fisch. Nicht einmal richtig grusig ist. Thank you.
SRF 1 mit der Schnabelweit. Ja, der Schnabelweit Briefkasten, da landen gäng ganz ein Haufen Mundartwörter, vielleicht ab und zu auch grusige. Das weiss ich jetzt nicht, ist nicht ganz sicher, aber wichtig ist, die SRF 1 Hörerinnen und Hörer suchen Antworten auf die Herkunft von speziellen Mundartwörtern, solche beispielsweise aus der Jugend, wo sie nicht mehr genau wissen, von wo das eigentlich kommt. Es gibt auch Redewendungen oder Flurnamen. Das Dürsteln in der Nähe von Hitnau im Zürcher Oberland gibt es zum Beispiel einen Aussichtspunkt, der Lehböhl heisst. Und ganz in der Nähe ein Gebiet, das Ungerböhl heisst. Das schreibt uns der Daniel Strickler aus Hitnau. Mundartspezialist Markus Gasser, der Daniel Strickler, der möchte jetzt gerne wissen, was denn die Namen bedeuten.
Jetzt hast du schon gemeint, es sei Französisch, wenn ich es gelesen habe, Lehböhl. Aber ich denke schon, dass es Deutsch ist und auf der ersten Silbe betont wird Lehböhl. Zuerst mal bei der Erklärung zum Grundwort Böhl. Das ist eine umglutete Form vom schweizerdeutschen Wort Bol oder Boll. Also das Ö ist der Umlaut vom O. Und das Wort bedeutet einfach rundliche Hügelkuppe, Anhöhe. Kommt aus Mittelhochdeutsch Bolle, Althochdeutsch Bolla und meint eben wörtlich etwas Rundes, etwas Kugelförmiges. Das ist sprachlich ganz nah verwandt mit dem Wort Bolle für einen runden, kugeligen Gegenstand.
Also Cipolla, Zibbele, ging auch, oder?
Genau, das hat auch mit dem zu tun. Jetzt für Flurnamen, die Bezeichnung Boll, Bol oder Böhl, die kommt vor allem in der östlichen Schweiz vor. Man sagt ja auch dort für Zibbele vor allem Bölle. In der westlichen Mundart sagt man eher ein Hübel oder ein Hügel oder ein Gupf. Früher hat man noch Bühl oder Büchel gesagt.
Und ist das denn wirklich ein Hügel zu durchstellen, was das Lehböhl oder das Ungerböhl heisst?
Ja, der Ungerböhl, der liegt auf jeden Fall an einem Hang, habe ich auf der Karte gesehen, der zu einem Hügel raufgeht. Darum vielleicht eben der Ungerböhl. Und der Lehböhl, der ganz in der Nähe liegt, da ist tatsächlich so ein kugelrunder Kopf, ein Aussichtspunkt, schreibt ja der Daniel Strickler. Das Bestimmungswort Lee muss ich noch erklären. Das kann ich nicht ganz eindeutig bestimmen, für das fehlen mir alte Belege. Aber es gibt meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten. Entweder kommt das Lee vom Wort Lehen, Lehengut. Heute würde man Pachtland sagen, das Gleiche, also ein Kulturland, das man bewirtschaftet und dafür einen Besitzer einen Zeis zahlt. Der Lehböhl, das wäre in dem Fall der Hügel beim Lehengut oder so etwas.
Markus Gasser, du hast gerade von zwei Möglichkeiten. Was ist denn die zweite Möglichkeit?
Es gibt noch ein altes deutsches Wort, das aus dem heutigen Dialekt und auch aus dem Neuhochdeutschen verschwunden ist. Mittelhochdeutsch Lew, Leb, Althochdeutsch Chleo, Le, im Plural Lewir. Das alles bedeutet Hügel, hoher freiliegender Platz oder auch Grabhügel. Es gibt in der Deutschschweiz ganz viele Flurnamen, die auf das Wort zurückgehen, Lebere oder Hole, vielleicht eben auch der Hübelname Lehböhl. Das wäre dann sozusagen von der Bedeutung her eine Verdopplung, weil ja Leh und Böhl Hübel heisst, das würde also wirklich so etwas wie der Hübelgupf oder so bedeuten.
Kein Kugelhopf, aber ein Hübelgupf.
Genau, die Verdopplung ist natürlich passiert, weil man irgendwann das Wort Leh nicht mehr verstanden hat und darum Böhl dran gehängt hat, um diesem Aussichtspunkt wieder einen verständlichen Namen zu geben.
Jetzt hat Kathi Gerrit-Zulger aus Hombrechtigen im Kanton Zürich hat ihre Frage an Schnabelweit-Briefkasten wunderbar, fast ein bisschen altmodisch könnte man sagen, auf eine Postkarte geschrieben. Sie hat letzten Sommer in ihrem Garten ein Insekt beobachtet, das recht gross ist und wie ein Helikopter von Blüte zu Blüte fliegt. Ein ganz langer Rüssel hat. Es sei grau mit ein bisschen rot. Und bei ihnen im Schaffhausischen, wo die Frau Gerrit herkommt, da hat man diesen Iemli gesagt. Wie das Insekt sonst noch heisst, in anderen Dialekten und mit botanischem Namen, das, Markus Gasser, möchte Sie jetzt gerne wissen.
Als ich die Frage gelesen habe, war mir gerade klar, welches Insekt das Frau Gerrit meint. Aber ich hatte keine Ahnung, wie das heisst. Als ich das erste Mal gesehen habe, ist mir extrem fremd vorgekommen. Ich habe zuerst gedacht, es sei ein Kolibri. Es fliegt nämlich genau gleich wie der Kolibri. Es kann in der Luft stehen beim Fliegen. Und ist eben auch ähnlich gross wie der kleine Vogel, der Kolibri. In der Zwischenzeit habe ich jetzt herausgefunden, dass das noch vielen Leuten so geht, die Verwechslung mit dem Kolibri. Und wegen dieser Ähnlichkeit sagt man dem Insekt tatsächlich auch Kolibri-Schwärmer. Das heisst, es kommt aus der Insektenfamilie der Schwärmer. Die sind normalerweise nachtaktiv, aber der Kolibri-Schwärmer, das ist einer der wenigen, die man am Tag sehen kann.
Ist Kolibri-Schwärmer in diesem Fall der richtige botanische Name?
Also der latinische Name ist Macroglossum stellatarum und der offizielle deutsche Name ist Taubenschwänzchen. Und das, weil das Hinterteil von dem Insekt zwei so lustige Haarbüschel hat, die aussehen wie Schwanzfedern von einer Taube. Überhaupt ist das Ganze ziemlich ein lustiges Insekt, weil es einen riesen langen Rüssel hat, der so zu einer Spirale aufgerollt ist. Und wenn es vor einer Blüte schwebt, dann rollt es den Rüssel aus, saugt den Nektar aus der Blüte. Und das geht wie das Bisiwetter von einer Blüte zu der nächsten.
Also es ist wirklich ein spezielles Tier. Ich habe es selber wirklich vorher noch nie gesehen. Wie sagt man denn dem im Dialekt?
Das habe ich nicht herausgefunden, im Idiotikon nicht und auch bei sonstigen Recherchen im Internet nicht. Die Frau Gerrit schreibt ja, bei Ihnen zu Stein am Rhein, hat man dem Imli gesagt, jetzt Imbi oder Imme oder auch mit langem I, Ime, das ist eigentlich das Bienli, die Biene. Mein Verdacht ist, dass es gar keine alten Dialektwörter gibt für das Taubenschwänzli. Das kommt nämlich vor allem in Südeuropa vor, also südlich von den Alpen. Im Sommer fliegt es schon über die Alpen bis zu uns, aber eben eher selten. Darum ist das Taubenschwänzli bei uns eben gar nicht so bekannt. Darum hast es du es wahrscheinlich auch überhaupt noch nie gesehen. Und darum gibt es vielleicht auch gar keine alten Dialektnamen dafür. Das Ganze könnte sich übrigens vielleicht gleich ändern, weil dank der Klimaerwärmung sieht man das Taubenschwänzli bei uns immer häufiger. Und offenbar kann es sogar schon nördlich von den Alpen überwintern.
Die Käthe Gerrit hat auf ihrer Postkarte gerade nochmal eine Frage gestellt, wo nämlich ihr Sohn noch klein war. Da hätte er einmal Fideli kaufen. Das ist auf dem Einkaufszettel gestanden. Aber als er das gelesen hat, hat er Fideli gelesen. Und ja, das wäre doch eigentlich logisch, das meint auf jeden Fall Frau Gerrit. Warum man das also warum muss man Fideli, warum muss man das überhaupt so in die Länge ziehen? Das möchte sie gerne wissen.
Das muss man natürlich nicht, aber es wird halt so gemacht. Und das E, das wird nicht nur in die Länge gezogen, sondern das wird vor allem betont. Und das wiederum kommt auch daher, weil das Wort ursprünglich aus dem Italienischen kommt. Die dünnen Suppennudeln, die Fideli ja sind, die Fadennudeln, die heissen in Italien Fidelini oder in der Verkleinerungsform Fideletti. Und darum sind sie als Fidelette oder Fidelettes oder eben als Fideli in die Mundart übernommen worden. Dann gibt es auch noch den männlichen Taufnamen Fidelis oder Fideli. Das kommt aus dem Lateinischen. Fidelis heisst treu, sicher, zuverlässig. Und auch das Wort oder der Name wird auf der zweiten Silbe betont. Jetzt, die deutsche Sprache und unsere Mundarten, die betonen normalerweise alles auf der ersten Silbe. Und darum hat der Bub von der Frau Gerrit, der das Wort ja noch nicht kennt hat, automatisch Fideli gelesen. Das ist eigentlich korrekt.
Also dann müsste man auch sagen, Fidel und nicht etwa Fidel sagen. Es würde also heissen, ich bin Quitsch Fidel statt ich bin Quitsch Fidel. Wer weiss, vielleicht kommt ja das einmal so weit. Wenn auch ihr Fragen habt zu einem Wort, Familiennamen, Flurnamen, zu Redewendungen in der Mundart, dann macht Nägel mit Köpfen, nehmt die Postkarte für und schreibt die Frage drauf. Dann geht sie nicht vergessen. Adresse SRF 1 Schnabelweid 80 42 Zürich. Wenn ihr eine Frage habt zu einem Mundartwort, dann schreibt uns SRF 1 Schnabelweid 80 42 Zürich. Selbstverständlich geht die ganze Sache auch per E-Mail mundart@srf.ch mundart@srf.ch. Nach den Zürcher Flurnamen, dem Schaffhauser Insektennamen, machen wir den Gumpis Bernbiet. Kummerbuben, eine Berner Rumpelrockband, die haben eine neue CD draussen. Mehr dazu nach Musik von Danu Wiesler. Schnabelweid ist das am 14 vor 10 Uhr an diesem Donnerstagabend. Wenn der Begriff Kummerbuben fällt, dann gibt es gerade verschiedene Assoziationen. Kummerbuben ist der berühmte Roman von der Elisabeth Müller. Kummerbuben, so heisst auch die Verfilmung vom Regisseur Franz Schneider aus dem Jahr 1968. Und jetzt geht es hier auf dem Eis um die Berner Band, die Kummerbuben heissen. Vor 3 Jahren haben sie ihre erste Platte mit eigenen Songs herausgebracht. Jetzt haben sie ihre neue Platte getauft und sie heisst «Dicke Mädchen». SRF1 Mundart-Redaktor Markus Gasser erklärt uns auf, wieso das mit diesen dicken Mädchen, wie das genau gemeint ist.
Ganz einfach. Die dicken Mädchen, das sind die, die am Schluss gewinnen. Die überholen alle anderen, das Keten und alle mageren Sprissen und Schönheiten. Und zwar überholen sie die aussen durch. Dicke Mädchen, hey, werden gewinnen, hey, auf der ersten Seite, hey, weil interessant sind die Leute, die an sich zweifeln, die in der Disco komisch tanzen und die als Buben gerne Mädchenkleider angehaben. Nur haben die Verdruckten das damals noch nicht begriffen, weil sie noch nicht gewusst haben, dass die Klassenschönheit, die schöne Regen, später nur einfach auf einer Bank schafft. Ich bin auch einer der dicken Mädchen, singt darum der Simon Jäcki, der Sänger der Kummerbuben, und bricht damit eine Lanze für all die, die im Leben unterdürren müssen. Musikalisch ist der Titelsong «Dicke Mädchen» gerade der rockigste Song der ganzen CD. Man soll sich also nicht abschrecken, wenn einem der Ausschnitt da vielleicht ein bisschen zu heftig war. Die Kummerbuben machen nämlich total abwechslungsreiche Musik zwischen Herzschmerzballaden, Folkpop und Rumpelrock. Mandoline, Saxophon, Cello, Bläsersätze. Je nach Song entführen einem die Instrumente entweder in eine dramatische oder in eine melancholische Stimmung. Als alter Fan erinnert mich das an Tom Waits, den berühmten amerikanischen Weltschmerzmusiker mit der rostigen Stimme. Und tatsächlich waren die Kummerbuben einmal eine Tom Waits Coverband. Später haben sie dann Schweizer Volkslieder zu neuem Leben erweckt, aber seit ihrer CD «Weidwund» von 2012 haben sie ihren ganz eigenen Stil gefunden mit eigenen Songs. Und bei aller Wehmut hat sie dieser Musik auch viel Lüpfiges, Leichtfüssiges und sogar Witziges. Trotzdem, gute Launenmusik werden Kummerbuben nie. Das geht gar nicht mit dem Gesang von Simon Jäcki, der immer ein bisschen verloren und einsam sein schwieriges Leben ins Mikrofon hineinklackt. Überhaupt zeigen seine Texte eine eher unheile Welt. Zum Beispiel im Song «Freunde», der zwar die Freundschaft besingt, aber auch die ist letztlich eine zweischneidige Sache.
Freunde sind die besten Finde, Freunde. Wir bleiben Freunde, sind die, die einem im Grab ein Kerzchen anzünden.
Es gibt zwar auf der CD auch ein optimistisches Liebeslied, «Sandsturm» heisst es, das einen hoffnungsvollen Anfang beschreibt.
Ich heisse Simon, schreibe ich an ihre Scheibe. Sie heisst Mary Lou, oh lad meine.
Aber nachher, als nächstes auf der CD, kommt gerade ein Abschiedslied. Eine Liebestragödie, eine richtige. Und dieser Tragödie werden gerade doppelt so viele Wörter gewidmet wie im Song über das Verlieben. Aber egal, ob Glück oder Unglück, der Simon Jäcki, der alle diese Texte geschrieben hat, rührt immer mit der ganz grossen poetischen Kelle an. Die Hitze, mitten im Winter, die kommt nämlich gar nicht, wie alle meinen, vom Klimawandel, sondern von seiner Verliebtheit. Und wenn dann so eine Liebe wieder zu Ende geht, dann ist das mindestens so bedeutend wie der Weltuntergang.
Eine Insel, wo er trinkt, ein Tier, wo stirbt, ein Reich, wo untergeht.
Manchmal kommt einem das schon ein bisschen gar bedeutungsschwanger vor. Gefühlstiefe und Poesie auf Teufel komm raus, ein bisschen bös gesagt. Aber meistens folge ich Simon Jäcki seinen Spruchbildern gern. Dein Herz hat Öffnungszeiten wie eine Postfiliale. Dein Bett ist wie eine Notschlafstelle. Am 8. muss man schieben. Oder das Amtshaus ist ein Vorunkel im Viertel vor der Stadt. In diesem Lied wird das Unrecht von der Welt beschrieben, am Beispiel vom Amtshaus zu Bern, wo die Beamten ihre Paragrafen durchsetzen und nicht auf einen Menschen vis-à-vis schauen.
Der SV, ein Rentner, der mehr Säule gezüchtet hat. Er hat niemand zum Reden, 200 Säule haben sie gezählt. Ihr Anklag, ein Nigerianer, wo Kügelin verkauft. Er sagt, oh, der Papst würde auf den Dielen, würde stranden im Asylantenheim. Jeder Mensch gehöre ein Stern, das haben sie früher gesagt.
Die Kummerbuben sind musikalisch vielseitig und anspruchsvoll, aber von ihrer ganzen Art und Grundhaltung her sind sie eine klassische, simple Rockband. Weil sie nämlich die Welt aus der Perspektive des kleinen Mann anschauen, der aufmüpfig wird, der über die Oberen schimpft und das Unrecht beklagt. Und Rockmusik, das ist das Ventil gegen Frust. Und übrig bleibt zuletzt immer das kleine und schwache Individuum, das sich versucht, in der Welt zurechtzufinden, wie hier im Lied vom schönen Gedanken, wo man sich nicht von der Welt kaputt machen will. Ich muss meine Gedanken schützen wie ein Zünni vor dem Wind. Also wie ein Zündhölzli vor dem Wind. Gar nicht hin, der will nicht sonst für sich haben. Meine Gedanken weiter spinnen, bis er fertig gedacht kann. Ich muss meine Gedanken schützen, wie ein Zöni vor dem Wind. Und auch ein bisschen vor mir selber, der erste allgemeine Verunsicherung. Frei
wo der Gedanke, der ist für dich.
Hidalgo ist das ein Song von der neuen CD von den Kummerbuben. Dicke Mädchen, so heisst die CD. Ja, und das war es von der Schnabelwelt. Die Mundartsendung auf SRF 1. Redaktion hatte Markus Gasser. Für Musik geschaut hat Roland Lüthi. Am Mikrofon war Joël Behler. Nächste Woche kommt ihr dann in den Genuss von einer bekannten Schweizer Stimme am Donnerstagabend hier in der Schnabelwelt. Er wohnt am Thunersee und er hat die Mundart-Musikszene geprägt. Ja, wäreli wäre. Der Polo Hofer natürlich. Am 16. März wird er ja 70 und darum schaut Schnabelwelt nächsten Donnerstag nicht nur seine Musik an, sondern auch seine Texte. Da ist er schon mal musikalisch. Polo Hofer und Schmetterband mit «Weisst noch?» Das bis zu den Nachrichten. Und nach den Nachrichten in der Nachtclub.
Die schärfsten Hosen oder das kleine schwarze Kleid. Läng neue Puderdose in einem Schuh, der dir geht. Gang noch schnell vor den Spiegel, zieh noch den Strahl der Tat. Nimm die Jacke ab dem Bügel und alles ist klar. Hinech feiern wir wieder ein paar. Es gibt ein Fest, so wie es denn ist hier. Weisst noch,
weisst noch,
Rosen und Schempis,
weisst noch,
eine Musik, die mich reisst und ein Herz, das singt. Weisst
noch, weisst noch,
die Tage voll. Eine Zeit, wo alles stimmt. Vielleicht klingt es nostalgisch, aber ich denke noch dran. Weil das doch normal ist, wenn man es gut kann. Es ging so geil können tanzen, so einen genialen Dreh. Meine Augen haben ja von Glänzen, wo ich dich hab gesehen. So wie denn an dieser Party, an dem Fest, wo wir uns begegnet sind. Weisst
noch,
Rosen und Schempis, eine Musik, die mit dir und ein Lied für dich.
Jetzt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.